Deutschlandfunk. Der Tag.
Wie wichtig ist der Klimaschutz für die Bundeskanzlerin? Im Bundestag hat Angela Merkel das heute auf ihre ganz eigene Art und Weise erklärt. Eher nüchtern, eher technisch, eher etwas umständlich.
Ich ordne sie so ein, und das tut auch die Bundesregierung, dass ich es als eine Menschheitsherausforderung begreife. Eine Frage, ob wir bereit sind, als Industriestaaten etwas dafür zu tun, dass den Abdruck an Ressourcenverbrauch, den wir hinterlassen haben, dass diese Industrieländer auch an der vorderen Front dabei sind, etwas zu tun, damit wir diesen Fußabdruck überwinden und den Klimaanstieg oder den Temperaturanstieg stoppen oder zurückdrängen.
Die Generaldebatte, das ist idealerweise der Moment, an dem die Kanzlerin klar sagt, was die Regierung will und die Opposition, was aus ihrer Sicht so alles schiefläuft. In diesem Punkt jedenfalls wurde geliefert, zum Beispiel von Alice Weidel von der AfD oder von Katrin Göring-Eckardt von den Grünen.
Diese Regierung trägt die Verantwortung für die Demontage der Autoindustrie durch Klimaschutzwahn und E-Auto-Planwirtschaft.
Ich will sehen, dass Sie machen. Dieser Haushalt, das, was Sie hier vorgelegt haben, und was dann irgendwie noch beraten werden soll, das ist eine doppelte Null, nämlich kein Plan und kein Geld. Das kann sich das Klima nicht leisten, meine Damen und Herren.
Welche Figur haben Kanzlerin und Koalition heute insgesamt gemacht? Wo hat die Opposition den Finger in die Wunde gelegt? Klären wir alles mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Und aus dem Studio in Tel Aviv erfahren wir, wie viel politischer Sprengstoff in der Ankündigung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu steckt, nach einer gewonnenen Wahl das Jordantal zu annektieren. Deutschlandfunk, der Tag an diesem 11. September 2019. Heute mit Jasper Barenberg. Vieles drehte sich heute Vormittag im Bundestag also um die Klimapolitik der Regierung und damit kurioserweise ja um ein Thema, bei dem Union und SPD am 20. September erst noch liefern müssen und das auch versprochen haben. Volker Findhammer hat die ganze Debatte für uns verfolgt. Hallo Volker nach Berlin.
Hallo, ich grüße dich.
Also Klima war ein Schwerpunkt, auch in der Rede der Bundeskanzlerin. Welche anderen hat Angela Merkel denn außerdem gesetzt?
Ja, das fand ich ziemlich interessant, dass sie die Klimapolitik tatsächlich sehr stark gemacht hat, nach dem Motto, wenn wir uns da nicht bewegen, dann läuft uns die Zeit davon. Und auf der anderen Seite ging es ja auch ganz stark um die Digitalpolitik, um die digitale Zukunft Deutschlands. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man in Forschung und Technologie mithalten muss, sondern dass es tatsächlich einen technologischen und wirtschaftskulturellen Wandel gibt. An einer Stelle sagt sie tatsächlich, es geht nicht mehr darum, irgendwelche technischen Produkte zu verkaufen, sondern die Daten sind die Werte der Zukunft, auf die man sich konzentrieren muss. Also da fordert sie tatsächlich ein, dass viel mehr in diese Bereiche investiert wird, als das im Moment der Fall ist und dass es da in Europa auch noch einen gewaltigen Nachholbedarf gäbe. Also man hat da schon gemerkt, da blickt sie in die Zukunft, sieht das als Aufgabe und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, sie möchte das da noch mit bewältigen.
Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, oder täusche ich mich, dass das in gewisser Weise ehrlich ist, weil man kann ja jetzt nicht gerade behaupten, dass bei den Themen digitaler Wandel auch oder beim Thema Hochtechnologie, gerade was die Energiewende betrifft und so, dass Deutschland da ein Vorreiter wäre.
Nein, das kann man natürlich nicht. Schauen wir beispielsweise nur auf die Automobilindustrie. Die hat jahrzehntelang auf veraltete Technologien gesetzt. Denn Diesel und all diese Fragen wie moderne Antriebstechnologien, die wurden, weil sie auf dem Markt noch nicht verkauft werden konnten, vernachlässigt. Und deswegen gibt es jetzt so einen wahnsinnigen Nachholbedarf. Schreit VW nach öffentlichen Hilfen, um Ladeinfrastruktur aufzubauen. Die soll ja auch kommen. Aber technologisch ist man da gegenüber anderen Wettbewerbern ins Hintertreffen geraten. Und das hat tatsächlich auch immer etwas mit der Boomphase zu tun. Solange sich das, was produziert wird, wunderbar verkauft und die SUVs verkaufen sich bestens in der Welt, gibt es keinen Zwang, sich auf neue Technologien zu konzentrieren. Und genau das rächt sich in so einer Situation, wo eben so ein Wandel tatsächlich anstellt. Und das gilt ja nicht nur für die Automobilindustrie.
Es gab ja einige Abgeordnete, einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die haben selbst ein anderes Thema aufgegriffen in ihrer Replik sozusagen auf die Rede der Kanzlerin. Denn im Moment ist ja alles andere als sicher, ob, und dass es die Koalition und die Regierung damit auch nach dem Jahreswechsel überhaupt noch geben wird. Davor gibt es eben sozusagen die viel zitierte Halbzeitbilanz, die gemacht werden soll. Und es gibt ja, wissen wir alle, viel Skepsis auf Seiten der SPD vor allem. War von dieser Ungewissheit, wie es eigentlich überhaupt mit der Bundesregierung weitergeht und wie lange das noch so weitergeht, war davon was zu spüren heute Vormittag im Reichstagsgebäude?
Naja, zumindest die Opposition hat das weitlich ausgenutzt, hat nach Möglichkeit immer wieder darauf verwiesen, dass a, diese Regierung schon lange im Amt ist und b, viel mehr hätte tun können und dass c, tatsächlich ungewiss ist, wie lange diese Regierung noch im Amt ist. Aber von den Koalitionspartnern selbst war da wenig bis nichts von zu hören. Ich nehme mal exemplarisch die Kanzlerin. Die hat eine gute halbe Stunde geredet, hat auch kaum einen Rückblick gewagt, sondern hat viel stärker so ihr Aufgabenkorsett beschrieben, was diese Regierung noch alles tun möchte in der internationalen Politik. Stärkere multilaterale Zusammenarbeit, die Krisenregionen mit Befrieden helfen, in Libyen, in Syrien, im Iran, überall da will man tätig werden, als EU, als Deutschland zumindest aktiv tätig werden. Und dann eben die Fragen Klimapolitik, Digitalisierung. Da war nicht einmal das Gefühl nach dem Motto, wir haben genug geschafft und wir können uns jetzt beruhigt zurückziehen, sondern das wurde alles als Aufgabenportfolio beschrieben, was es umzusetzen gelte, gerade auch beispielsweise mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr, die ja schon auch da wieder deutlich nach dieser Zäsur der SPD liegen soll, nämlich erst im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres. Also da hatte man in keinster Weise den Eindruck, dass da jemand an Abschied nehmen denkt, sondern es soll voraus und weitergedacht werden. Bei der SPD wird das in Teilen bei den Hinterbänklern anders aussehen, aber öffentlich hat sich auch niemand dazu bekannt, dass man jetzt mal den Stecker rauszieht.
Mir ist ja aufgefallen, was ich schon gestern bemerkenswert fand, als Olaf Scholz den Haushalt sozusagen eingebracht hat und seine Regierungserklärung abgegeben hat. Da hat nämlich von der Union, also vielleicht täusche ich mich, aber im Grunde genommen nie, zu keinem Zeitpunkt irgendjemand geklatscht. Aber er handelt sich doch um einen Haushalt, den man gemeinsam trägt. Und ähnlich kam es mir heute bei der Kanzlerin vor. War das auch dein Eindruck? Also geklatscht wurde da auf Seiten der SPD, na, ab und zu mal, aber eher selten. Die Parteien stehen für sich, sie koalieren miteinander, aber sie stehen für sich.
Ja, das ist tatsächlich so. Das hat auch mit einer gewissen Verhaltenheit zu tun, weil diese Koalition ja dann doch insgesamt wenig für einen neuen Aufbruch steht. Die Themen, die im Moment behandelt werden, sind eher die, die parteipolitisch gespielt werden. Denken wir an die Grundrente, wo es in der Union ja viel Zurückhaltung gibt, wie aber für die SPD sehr wichtig ist. Vielleicht den größten Konsens gibt es noch in der Mietenpolitik und den Projekten, die man da auf den Weg gebracht hat. Aber ansonsten beginnen schon die Rangeleien nach dem Motto, jeder schaut auf seinen eigenen Nutzen. Und in so einer Generaldebatte ist es natürlich auch etwas, was besonders nach vorne gestellt wird, dass jeder darauf schaut, was sind die eigenen Erfolge im Zusammenspiel dieser Koalition. Das scheint dann zumindest im Blick auf das Publikum immer wichtig zu sein. Aber auffällig war auch, dass zumindest die Koalitionäre in der Situation nicht gegeneinander aufgetreten sind.
Ja, das fehlte noch, Volker. Die regieren zusammen und reden gegeneinander in der Haushaltsdebatte. Also ich fand das schon, war wie so eine Entfremdung zu spüren zwischen den beiden. Ich meine zum Beispiel, als der Fraktionsvorsitzende, der kommissarische Fraktionsvorsitzende der SPD, Mützenich, als der geredet hat, hat er da zu Anfang ein großes Referat über soziale Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz gehalten. Und ich hatte das Gefühl, der redet über die SPD und was die SPD will, aber nicht über das, was man gemeinsam trägt und jetzt voranbringen will oder gebracht hat.
Ja, aber das war doch harmlos verglichen mit seiner ersten Rede, die Rolf Mützenich gehalten hat im Bundestag als Fraktionsvorsitzender. Da hat er das noch viel stärker herausgekehrt und da war fast erkennbar, dass er so ein bisschen auf den Bruch hinarbeitet. Aber das war doch heute nicht der Fall. Das waren allgemeine sozialdemokratische Grundsätze, aber keine Rede, die irgendwo auf einen Bruch dieser Koalition hinarbeiten würde.
Gut, dann lass uns zum Schluss nochmal zur Kanzlerin zurückkommen, denn bei dem geringen Applaus, den sie bei der SPD hervorgerufen hat mit ihrer Rede, muss man ja schon sagen, ganz am Ende hat sie nicht nur Applaus aus den Reihen der SPD bekommen, aus der Union natürlich auch, sondern eigentlich aus dem ganzen Haus, mit Ausnahme der AfD, als sie nämlich einen Appell formuliert hat, so würde ich es nennen, Null Toleranz für Rassismus. Hören wir uns das nochmal an.
Und das, was wir täglich erleben, Angriffe auf Juden, Angriffe auf Ausländer, Gewalt und auch verhasste Sprache, das müssen wir bekämpfen.
So, da ist jetzt der Applaus nicht mehr dran, aber du hast es auch so erlebt. Da war zum ersten Mal wirklich das ganze Haus an ihrer Seite, Ausnahme AfD.
Ja, Ausnahme AfD. Und da fand ich sie tatsächlich auch richtig stark. Sie hatte ja zuvor das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nochmal verteidigt als wichtigen Fortschritt, weil ja eben auch der Bedarf der Industrie und des Handwerks an qualifizierten Fachkräften gegeben ist. Und man weiß, dass man tatsächlich nur über Zuwanderung dieses Problem wird lösen können. Und da war sie dann wirklich ziemlich deutlich eben, dass es in Deutschland keine Toleranz für Rassismus, für Hass und Abneigung gegen andere Menschen geben dürfte, und fand den gesamten Applaus des Hauses Und ich fand das auch wirklich bemerkenswert, dass sie das ganz bewusst an das Ende ihrer Rede gestellt hat. Und da konnte man in dieser Situation auch nochmal deutlich spüren, dass sie wirklich sehr engagiert aufgetreten ist, also quasi ihr Arbeitsprogramm vorgestellt hat, dass sie trotz der Kritik der Opposition gemeinsam mit der SPD durchhalten will. Und da war von einem Ende oder einer Flucht aus der Koalition von Angela Merkel tatsächlich nichts zu spüren.
Also du nimmst mit aus ihrer heutigen Rede und dem Verlauf der Debatte, also an der Kanzlerin wird es jedenfalls nicht scheitern, dass diese Koalition noch weitermacht.
Das würde ich unterschreiben.
Aber Jesch, מקום אחד שבו ניתן להחיל את הריבונות הישראלית מיד לאחר הבחירות.
Was Israels Ministerpräsident jetzt kurz vor den Wahlen auf einer Pressekonferenz gesagt hat, sorgt ordentlich für Wirbel und das war möglicherweise auch genau die Absicht. Zusammengefasst hat Benjamin Netanyahu gesagt, wählt mich am nächsten Dienstag wieder zum Regierungschef, gebt mir eure Stimme, dann annektiere ich das Jordantal und das nördliche Tote Meer.
את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח.
Brisant ist diese Ansage schon deshalb, weil das Gebiet an der Grenze zu Jordanien seit 1967 von Israel besetzt ist und die Palästinenser es für einen eigenen Staat beanspruchen. Und so fallen die Reaktionen auf Netanjahus Vorstoß überall doch recht scharf ablehnend aus, bei den Palästinensern, bei der Arabischen Liga, bei den Vereinten Nationen und auch in der Europäischen Union. Über den Vorstoß und auch die Hintergründe habe ich mit Tim Aßmann in unserem Studio in Tel Aviv gesprochen. Und er hat mir erklärt, was an dieser Ankündigung so brisant ist.
Sie ist zumindest konkreter als das, was Netanyahu bisher gesagt hat. Im April zum Beispiel hat er ja gesagt, er würde israelisches Recht auf die jüdischen Siedlungsgebiete ausdehnen wollen. Dann hat er das so nach der Wahl nicht wahrgemacht. Er könnte das eigentlich die ganze Zeit schon tun, denn rechtlich bräuchte er dafür nicht mal das Parlament. Die Gesetzeslage würde das hergeben. Nun hat er noch ein bisschen nachgelegt und gesagt, ja, konkret würde ich dann mal mit dem Jordantal anfangen. Das könnte ich sowieso jetzt gleich schon tun. Dann mache ich das nach der Wahl. Das ist natürlich alles ein Manöver. Benjamin Netanyahu ist ein bisschen politisch angezählt, muss man sagen. Ein Wahlsieg am nächsten Dienstag ist überhaupt nicht sicher. Ob er eine Mehrheit bekommt, ist gar nicht klar. Er versucht also Stimmen zu suchen, Stimmen heranzubekommen aus anderen Parteien im rechten religiösen Spektrum. Natürlich von den jüdischen Siedlern im Westjordanland. Die sollen ihn wählen und niemand sonst. Allerdings ist das natürlich nur eine Stimmenverschiebung. Ist das Ganze nun mehr als nur ein Wahlmanöver? Das bleibt abzuwarten. Hier in Israel sagen alle, okay, das ist nur Rhetorik, nur ein Versprechen, leere Worte, der erfüllt das eh nicht. Aber er wird natürlich hinter so ein konkretes Versprechen auch nur schwer zurückkommen, wenn er dann gewählt wird. Und ich glaube, deswegen sind jetzt auch gerade in der internationalen Staatengemeinschaft viele schon sehr vorgewarnt und sagen, nein, das geht auf keinen Fall. Eine solche Annexion wäre völkerrechtswidrig.
Würde er damit klipp und klar internationales Recht verletzen?
Er würde, so sehen es die Vereinten Nationen und auch die EU, ganz klar Völkerrecht verletzen, denn die israelische Besatzung ist dort nicht anerkannt, die seit 1967 bestehende. Und die internationale Staatengemeinschaft sagt, das, was Israel dort macht, ist illegale Besatzungspolitik. Dementsprechend hätte völkerrechtlich gesehen, wenn man dieser Argumentation folgt, muss man sagen, die ja die Mehrheitsmeinung ist in der Staatengemeinschaft, Israel auch nicht das Anrecht oder die Möglichkeit oder überhaupt irgendein Recht darauf, dieses Gebiet zu annektieren. Letztlich geht es aber den Staaten vor allem darum, dass man die Basis nicht gefährden will für die immer noch so gewünschte, so herbeigesehnte Zwei-Staaten-Lösung als die Lösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Auch wenn man sagen muss, die ist gerade zwar klinisch tot und niemand verhandelt darüber, doch beharren immer viele Staaten darauf, Deutschland zum Beispiel auch. Und man könnte natürlich die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr ernsthaft fordern und ernsthaft als Wunschvorstellung formulieren, wenn Israel ungefähr 30% des Gebietes annektieren würde, das für diese Zwei-Staaten-Lösung gedacht gewesen wäre für einen palästinensischen Staat. Auch deswegen jetzt die Alarmglocken, die da überall schrillen.
Also wir reden über 2400 Quadratkilometer, habe ich nachgeschaut und festgestellt, ein Drittel der Fläche des Westjordanlandes. Du hast es gesagt, was, mal ganz praktisch gesprochen, was würde eine Annexion denn bedeuten? Wie muss man sich das vorstellen? Wie würde man sich das vorstellen?
Das Ganze wäre dann israelisches Staatsgebiet, israelisches Recht würde dort angewendet werden und es wäre unvorstellbar, dass das Ganze nochmal zurückgegeben wird und die Palästinenser dort einen Staat gründen können. Davon kann dann niemand mehr ausgehen. Für die Menschen am Boden würde sich sicherlich von einem Tag auf den nächsten nicht wirklich etwas ändern, denn Israel besetzt dieses Gebiet ja jetzt schon. Man muss auch sagen, dass das, was Netanyahu hier gefordert hat, er hat ja gesagt, ich möchte das annektieren, um Israels Sicherheit zu garantieren, das haben alle Regierungen vor ihm auch schon gesagt. Also in allen Verhandlungen mit den Palästinensern haben die jeweiligen israelischen Regierungen immer gesagt, wir brauchen Sicherheitskontrolle über das Jordantal, weil man das quasi als östliche Grenze zu Jordanien begreift und sagt, dort muss Israel immer in der Lage sein, die Sicherheit zu garantieren. Trotzdem wurde aber eben darüber verhandelt, dass das Gebiet selbst an die Palästinenser gehen könnte im Falle einer Staatengründung. Das wäre dann jetzt nicht mehr möglich, weil Netanyahu sagt, das ist dann Israel.
Nun nehme ich mal an, dass Netanyahu wusste, was er auslöst mit dem, was er da sagt. Er dürfte damit gerechnet haben, dass es scharfe Reaktionen gibt, bei den Palästinensern ja ohnehin, aber auch auf der internationalen Bühne. War das gewissermaßen einkalkuliert? Hat er das geradezu gewollt und provoziert, ein paar Tage vor dieser doch recht heiklen Wahl?
Natürlich weiß Benjamin Netanyahu, dass es für diese Aussage Kritik hagelt. Das war ihm klar. Aber es war ihm eben auch genauso egal, wie es ihm klar war. Es geht jetzt hier für Netanyahu um den Wahlkampf. Es geht darum, dass er nach dieser Wahl die Möglichkeit haben möchte, im Amt zu bleiben, wieder eine Regierung bilden zu können. Und da sieht es eben überhaupt nicht gut aus. Den Umfragen zufolge kann er mit so einer Regierungsmehrheit nicht rechnen. Er hat es ja schon im April nach den letzten Wahlen nicht geschafft, eine Regierung zu bilden. Und das ist das, was jetzt momentan für Netanyahu zählt. Da ist internationale Kritik egal. Der Mann kämpft ums politische Überleben. Und man muss ja auch wissen, er hat momentan einen sehr schweren Stand. Er muss mit Korruptionsvorwürfen kämpfen, wird sich nach der Wahl möglicherweise dann auch vor Gericht verantworten müssen. Also all das spielt hier mit hinein.
Und du hast auch schon gesagt, er muss Stimmen sammeln auf dem rechten Rand im religiösen Lager, aber das würde quasi nur zu eine Verschiebung der Stimmen führen, ein paar vielleicht hin zu seinem Likud. Aber das heißt ja auch, oder würde das heißen, das hilft Netanyahu im Grunde jetzt gar nicht bei diesem knappen Rennen?
Ich glaube, das primäre Ziel, das Benjamin Netanyahu jetzt erst einmal hat, ist, dass seine Likud-Partei in der nächsten Woche bei der Wahl die stärkste politische Kraft wird. Damit könnte er sich dann erst einmal den Auftrag zur Regierungsbildung sichern. Das ist sozusagen der erste Schritt. Danach müsste er versuchen, eine Mehrheit zusammenzubekommen und dass er die zusammenkriegt, das sagen zumindest die Umfragen, ist eher unwahrscheinlich. Aber ihm geht es erst einmal darum, den Likud als stärkste Partei sozusagen als ersten über die Ziellinie zu bringen. Und darum war auch, und so war, glaube ich, auch diese Ankündigung nun zu verstehen mit der Annexion. Er will jetzt erst einmal so viele Stimmen wie möglich von dem Likud, für den Likud bekommen, egal wo die herkommen.
Mhm. Nun war ja vor Donald Trump einigermaßen klar, dass die USA als wichtiger Player bei diesem ganzen Thema einen solchen Weg der einseitigen Annexion nicht mitgehen würden, dass die das klar ablehnen. Das ist jetzt anders? Hat er mehr Freiheiten, so etwas jetzt auch öffentlich zu fordern oder anzukündigen?
Ja, das hat er auch so gesagt gestern. Er hat gesagt, wenn die USA ihren Friedensplan für den Nahen Osten vorstellen, Netanyahu ist davon überzeugt, dass das kurz nach den Wahlen ja soweit sein wird. Die USA haben das so nicht bestätigt. Aber wenn es dann so kommt, hat Netanyahu erklärt, dann ist das für uns Israelis, eine historische Chance, eine einmalige Gelegenheit für Israel, das Westjordanland, hier hat Netanyahu sogar das gesamte Westjordanland gemeint, zu annektieren. Er geht also davon aus, dass die Zeichen unter dieser US-Regierung besonders günstig für einen solchen Schritt stehen. Und er kann natürlich auch durchaus darauf verweisen, wie sich Vertreter der US-Regierung in der Vergangenheit geäußert haben. Der Botschafter hier in Israel zum Beispiel ist ein ganz klarer Befürworter der israelischen Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten. Und auch andere Vertreter der Trump-Regierung haben immer wieder große Sympathien erkennen lassen für die israelische Siedlungspolitik. Insofern kann Netanyahu schon hoffen, dass die ablehnende Haltung, die Washington unter anderen Regierungen in dieser Frage vertreten hat, dass die so jetzt nicht mehr da ist.
Und nun warten wir ja alle lange schon auf den groß angekündigten Friedensplan. Bisher ist daraus nichts geworden. Jetzt spekulieren alle darüber, ob es dann nach den Wahlen soweit sein wird. Aber erlaubt dieser Vorstoß gewissermaßen so etwas wie einen Ausblick, wie einen Vorgeschmack auf das, was da kommen könnte?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Die US-Regierung scheint hier aus meiner Sicht auch nicht wirklich berechenbar zu sein, auch nicht für Benjamin Netanyahu. Er musste auch einen schweren Rückschlag hinnehmen. John Bolton, der jetzt geschasste US-Sicherheitsberater, war für Netanyahu eine Vertrauensperson, war jemand, der ihm zugehört hat. Es wird hier alles so dargestellt, als wenn Netanyahu auf Bolton großen Einfluss hatte. Der Mann ist jetzt weg. Ein wichtiger US-Vermittler für diesen Friedensplan, Jason Greenblatt, hat in der vergangenen Woche hingeworfen. Man weiß also nicht genau, wie es mit diesem Friedensplan Friedensplan überhaupt weitergeht. Er hätte ja schon vor ganz langer Zeit vorgestellt werden sollen. Der Widerstand gegen den Plan ist groß. Also es bleibt abzuwarten, was aus diesem Vorhaben von Donald Trump überhaupt noch wird.
Und damit auch, was aus dem Vorstoß von Benjamin Netanyahu wird. Du siehst da noch große Fragezeichen, so verstehe ich.
Ich sehe große Fragezeichen. Also zum einen muss Netanyahu erst einmal eine Wahl gewinnen. Das muss man bezweifeln, ob ihm das gelingt. Dann muss er eine Regierung bilden können. Das hat er beim letzten Mal auch schon nicht geschafft. Er hat mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen. Und selbst wenn er sich im Amt halten kann, ja, dann ist eben auch die Frage, ob er wirklich dieses Versprechen so umsetzt oder dann sagt, ja, wollte ich tun, kann ich aber gerade nicht. Mhm. So sehen es viele Kommentatoren hier in Israel. Also es ist ein Wahlkampfmanöver, man muss es ernst nehmen, aber für den Moment, denke ich, gilt es jetzt erstmal diese Wahlen abzuwarten und dann zu gucken, was daraus wird.
Tim, vielen Dank nach Tel Aviv. Danke dir.
Sehr gerne. Tschüss.
Das war der Tag im Deutschlandfunk. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.